Moin zu diesem vierten Advent. Wir nähern uns Heiligabend, wir nähern uns Weihnachten und diese Adventszeit ist ja wirklich eine großartige Möglichkeit, dass wir uns mit dem, was an Weihnachten passiert, so aus ganz verschiedenen Blickwinkeln auch beschäftigen können. Das finde ich ganz toll, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir nicht irgendwie von etwas ganz anderem mit einem Mal nach Weihnachten reingeschmissen werden, sondern dass wir diese Chance, diese Möglichkeit haben, einfach mal Stück für Stück uns dem zu nähern, was da an Weihnachten passiert ist. Und das wollen wir auch heute tun, von einer ganz besonderen Perspektive heraus. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen und uns einfach darauf bitten, dass Gott uns darauf vorbereitet, auf das, was er uns zu sagen hat. Jesus Christus, und ich danke dir, dass du jetzt hier bist und ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest durch dein Wort. Danke, dass ich einen Beitrag dazu leisten darf, aber ich bitte dich, dass du selbst auch uns berührst durch das, was du uns sagen möchtest. Bereite uns dafür vor. Amen. Ich hatte es gesagt, wir wollen heute einen Blick zurückwerfen auf eine besondere Perspektive. Und zwar schauen wir heute auf Heiligabend zurück, aus einer Perspektive von ungefähr 60 Jahren nach dem, was da passiert ist. 60 Jahre nachdem Jesus geboren ist, blickt ein Mann zurück auf das, was an Weihnachten passiert ist, in einer, vielleicht würde man sagen, eher ungewöhnlichen Situation, wie man da diesen Zusammenhang bildet zwischen dem, was da an Weihnachten passiert ist und dem, worüber er redet. Und zwar geht es um Paulus und den zweiten Korintherbrief. Paulus schreibt einen Brief an die Korinther, er heißt der zweite Korintherbrief, aber wahrscheinlich ist es der dritte Brief, den er an die Korinther schreibt, einer ist uns verloren gegangen. Aber in diesem Brief, den wir den zweiten Korintherbrief nennen, blickt er auf Weihnachten zurück, und zwar in der Situation von einer Spendensammlung, die passieren soll. Und wenn man diesen Begriff hört, Weihnachten und Spendensammlung, denkt man sich, naja, so sehr ungewöhnlich ist das vielleicht nicht. In unserer Zeit ist das ja die Hauptspendezeit an Weihnachten. Da kriegt man die ganzen netten Briefe und Werbung und Post und alles, wo man gebeten wird, etwas von dem Weihnachtsgeld auch wieder abzugeben. Und das ist auch die Zeit, wo die meisten Spenden gesammelt werden. Also aus unserer Zeit passt es. Damals war die Verbindung noch nicht so direkt. Und deshalb ist das vielleicht erstmal, wie kommt man von einer Spendensituation jetzt darauf, auf Weihnachten zurückzuschauen? Aber wenn ich den Text lese, werdet ihr das merken. Und ich möchte mit euch ein bisschen drüber nachdenken, was Paulus uns da genau weitergibt. Wenn du eine Bibel hast, ich ermutige dich immer mit aufzuschlagen. Glaub nicht mir, sondern glaub Gottes Wort. 2. Korinther 8, ich lese die Verse 7 bis 9. Paulus schreibt hier an die Korinther: Ihr seid durch so vieles überaus reich beschenkt. Durch euren Glauben, durch Worte, die der Heilige Geist euch schenkt, durch das Verständnis der Botschaft Gottes, euren Einsatz für den Herrn und die Liebe, die wir in euch geweckt haben. Lasst diesen Reichtum nun auch sichtbar werden, indem ihr der Gemeinde in Jerusalem helft. Natürlich will ich euch nichts befehlen, aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Ich möchte ganz kurz erklären, was das für eine Situation ist, in der wir uns da befinden. Zu dieser Zeit, in der Paulus das schreibt, herrschte eine Hungersnot in der Region, wo Israel liegt. Also im Nahen Osten würde man heute so umreißen. Das war eine Hungersnot, die große Auswirkungen hatte, die wirklich auch viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen hat. Und darunter eben auch Christen. Eine Gemeinde, die auch sehr stark davon betroffen war und die vielen auf dem Herzen lag, war die Gemeinde in Jerusalem. Die Urgemeinde, die allererste christliche Gemeinde, die sich damals gegründet hat. Für viele also andere Christen war es bewusst, Jerusalem, die Gemeinde dort, hat eine ganz besondere Bedeutung. Und jetzt leiden diese Christen unter dieser Hungersnot. Und sie empfanden das, viele Gemeinden drumherum, die nicht so stark betroffen waren, empfanden das als eine ganz besondere Herausforderung, jetzt in die Bresche zu springen und diesen Christen in Jerusalem zu helfen, darunter auch die Korinther. Und Paulus gibt ihnen auch Anleitung dafür in seinem ersten Korintherbrief, der wahrscheinlich der zweite Korintherbrief war, aber ich will euch da nicht weiter irritieren. Im ersten Korintherbrief in Kapitel 16. Und da schreibt er ganz praktisch über diese Sammlung. Zum Schluss will ich noch etwas zur Geldsammlung für die Christen in Jerusalem sagen. Führt sie so durch, wie ich es euch für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem Sonntag soll jeder von euch dafür so viel Geld zurücklegen, wie es ihm möglich ist. Dann braucht ihr mit dem Sammeln nicht erst anzufangen, wenn ich komme. Und dann gleich nach meiner Ankunft sollen dann Männer aus eurer Gemeinde, die ihr für zuverlässig erachtet, das Geld nach Jerusalem bringen und so weiter. Das heißt, Paulus gibt ihnen ganz praktische Anleitungen dafür, wie sie diese Sammlung durchführen, die sie da schon auf dem Herzen haben. Der zweite Korintherbrief ist kurze Zeit nach dem ersten geschrieben worden, nicht viele Jahre später, vielleicht ein, zwei Jahre später. Aber wir merken hier, irgendwas ist da schiefgelaufen in der Zwischenzeit. Sie wollten sammeln, Paulus gibt ihnen Anleitung, wie sie das tun, aber es ist nichts passiert. Das Geld ist nicht angekommen. Und jetzt schreibt Paulus hier in Vers 6 in Kapitel 8, nach dieser Erfahrung haben wir Titus zugeredet, dass er bei euch auch die Sammlung, mit der er bereits begonnen hat, zum Abschluss bringt. Also er schickt Titus nach Korinth, damit Titus, einer seiner Mitarbeiter, damit Titus ihnen hilft, diese Sammlung auch zu Ende zu führen. Und wir sehen dann später, noch ein paar Verse später, ich lese sie jetzt auch, die Verse 10 und 11, dass da eben in Korinth in dieser Zeit etwas passiert ist, nämlich: Nach meiner Meinung kann es nur gut für euch sein, wenn ihr die Sammlung durchführt. Ihr habt sie euch ja im vorigen Jahr vorgenommen und auch schon damit begonnen. Jetzt solltet ihr die Sache zu Ende bringen, damit es nicht bei guten Vorsätzen bleibt. Gebt so viel, wie es eurer Möglichkeit entspricht. Also die Korinther waren gut unterwegs gewesen ursprünglich. Sie waren sogar eine der ersten Gemeinden überhaupt, die diese Idee hatte, eine Sammlung durchzuführen. Also sie hatten sehr gute Vorsätze. Gute Absichten. Aber dann passiert nichts. Dann geht es nicht weiter. Sie führen es nicht zu Ende. Und vielleicht kennt ihr das Sprichwort, der Weg zur Hölle ist gepflastert, womit? Mit guten Absichten, ne? Mit guten Vorsätzen. Das heißt, alles das, was wir gerne durchführen wollen, aber am Ende nicht tun. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Und Paulus sagt jetzt diesen Korinthern, bleibt nicht bei Absichten stehen. Bleibt nicht dabei stehen, was ihr gerne tun wolltet, tut es auch. Setzt es in die Tat um. Und das erinnert mich immer auch an unseren Trauvers. Unser Trauvers von meiner Frau und mir steht in 1. Johannes 3, Vers 18. Da wird nämlich genau das Gleiche gesagt. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Unsere Liebe darf nicht bei schönen Worten aufhören, sondern unsere Liebe zeigt sich darin, dass etwas passiert. Dass da ein Unterschied entsteht, weil wir lieben. Denn Liebe, die im Leben eines anderen Menschen, den ich liebe, keinen Unterschied macht, ist keine Liebe. Das sind leere Worte. Das ist nur Absicht, aber nichts weiter. Stell dir mal vor, ich würde zu meiner Frau sagen, du Schatz, ich liebe dich, und dann würde ich sie so behandeln wie einen fremden Menschen auf der Straße. Wird sie gar nicht beachten, wird sie nicht ansprechen, wird sie so behandeln, als wäre sie überhaupt ganz fremd für mich. Da würde doch jeder von außen zugucken und sagen, da stimmt etwas nicht. Da ist etwas nicht in Ordnung. Liebe sollte schon daran erkennbar sein, wie wir mit dem anderen Menschen umgehen, noch bevor wir überhaupt ein Wort darüber gesagt haben, wie ich zu diesem Menschen stehe. Selbst wenn wir alle hier kein Wort darüber ausdrücken, wie unsere Beziehungen zueinander sind, werden wir viel darüber aussagen können, wie wir miteinander zu tun haben, darüber, wie wir uns gegenseitig verhalten. Liebe zeigt sich in unserem Verhalten. Und das betrifft nicht nur die romantische Liebe, auch davon redet nicht Johannes im ersten Johannesbrief, sondern es geht auch um Nächstenliebe. Nächstenliebe zu Verwandten, zu Freunden, zu Glaubensgeschwistern, auch zu ganz Fremden. Wie gehen wir mit der Liebe um? Und ich möchte dazu einen weiteren Text noch lesen aus dem Jakobusbrief, wo auch das mit etwas anderen Begriffen auch ein Thema ist. Jakobus Kapitel 2, die Verse 14 bis 17. Da schreibt Jakobus, der Bruder von Jesus: Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt: Ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was nützt ihnen das, wenn er ihnen nicht gibt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Jakobus sagt: Glaube, der keinen Unterschied macht, ist kein Glaube. Glaube ist nicht etwas, was im Verstand allein passiert. Ja, auch im Verstand muss Glaube passieren. Wir müssen wissen, woran wir glauben. Das ist ein Teil davon. Aber Glaube bedeutet nicht nur verstehen, sondern es bedeutet es anzunehmen. Ja zu sagen und es zu einem Teil meines Lebens zu machen, dass ich es dem gestatte, mein Leben zu verändern. Auswirkungen auf mein Leben zu haben, zur Grundlage für mein Leben zu werden. Das ist unter anderem der Grund, wieso wir als Baptisten voller Überzeugung taufen. Menschen taufen, die eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, damit sie die Gelegenheit haben, das nicht nur im Kopf zu tun, sondern ganz praktisch zu einer praktischen Handlung werden zu lassen, für alle sichtbar. Das ist der Grund dafür, dass es zum Teil dieses Lebens wird, dieses Täuflings. Und was ist jetzt der Inhalt dieses Glaubens? Was ist die Beziehung zu dem, was ich alles vorher erzählt habe? Es ist nicht ein neues Thema, was ich hier aufreiße, sondern es hängt alles zusammen. Worüber spricht Jakobus? Über das Gleiche, wie Paulus geredet hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Woran glauben wir? Was ist der Glaube, der unser Handeln prägen soll? Es ist der Glaube, dass Gott uns Menschen so unendlich liebt, dass er bereit gewesen ist, alles dafür auf sich zu nehmen, damit wir wieder zu ihm zurückkommen können. Damit wir Frieden finden mit diesem Gott, der uns unendlich liebt. Unser Glaube besteht eben nicht aus abstrakten Wahrheiten. Unser Glaube ist kein Glaube an ein Parteiprogramm. Unser Glaube ist kein Glaube an irgendeine wissenschaftliche Theorie. Unser Glaube ist kein Glaube an 5 Glaubenssätze, die wir verstanden haben müssen und auswendig lernen. Das ist nicht der Glaube, von dem Jakobus redet. Und es ist nicht der Glaube, über den Paulus redet. Unser Glaube hat zum Mittelpunkt einen Gott, der sich auf den Weg macht, damit wir uns auf dem Weg zu ihm machen können. Das ist unser Glaube. Ein Glaube, wo es ums Handeln geht, um Bewegung, um Veränderung, um etwas, was Auswirkungen hat. Der Glaube an die Liebe Gottes, die einen Unterschied macht in dieser Welt und die einen Unterschied macht in deinem Leben. Das ist unser Glaube. Was ist der bekannteste Vers der Bibel? Johannes 3,16, ne? Der bekannteste Vers. Ich lese ihn mal vor. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er vom Sofa aus nette Worte an uns übermittelt hat, damit wir uns besser fühlen. Ja? Ich glaube nicht, ne? Geht ein bisschen anders. Nein, es ist nicht Der Gott, der am Sofa sitzt, auf dem Sofa sitzt und uns nette Botschaften übermittelt. Sondern was ist, was steht da? Mit meinen eigenen Worten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn zu dir geschickt hat, damit dein Leben, wenn du an diesen Jesus glaubst, nicht in Sinnlosigkeit und Dunkelheit endet, sondern für immer Bestand haben wird. Ich lese nochmal vor. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn zu dir geschickt hat, damit dein Leben, wenn du an ihn glaubst, nicht in Sinnlosigkeit und Dunkelheit endet, sondern für immer Bestand haben wird. Das ist Liebe. Das ist Liebe, die bewegt. Das ist Liebe, die verändert. Und wenn wir an diese Liebe glauben, an diese Liebe, die Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat, dann kann uns diese Liebe nicht in Ruhe lassen. Dann kann diese Liebe nicht zulassen, dass wir auf dem Sofa sitzen bleiben. Sondern dann wird sie uns bewegen und dann wird sie uns verändern. Und dann wird sie ihren Ausdruck finden in unserer Liebe zu den Menschen um uns herum. In gelebter Nächstenliebe. Es kann gar nicht anders sein. Aber wie genau kann sowas jetzt aussehen, diese Liebe, zu der wir bewegt werden? Das ist so unterschiedlich, wie es sich bei dir ausdrücken kann, wie das Leben vielfältig ist und wie wir als Menschen vielfältig sind. Paulus gibt uns ja eben im 2. Korintherbrief ein Beispiel dafür. Ein Beispiel. Er sagt den Korinthern, haltet euch an eure Zusage, macht durch eure Spenden einen Unterschied im Leben der Menschen in Jerusalem. Das ist für euch eine Möglichkeit, Liebe zu zeigen. Finanzielle Hilfe ist bis heute eine gute Möglichkeit zu helfen. Ja, Geld hat so seine Tücken. Geld kann für Menschen eine unheimliche Macht werden, die sie in den Händen hält. Aber Geld an sich ist erst einmal neutral. Und wir können Geld zum Guten einsetzen und das ist nichts Falsches. Und es ist nichts Verwerfliches. Und es ist nicht irgendwie weniger gut und richtig als andere Arten, Liebe zu zeigen. Und deshalb ist es gut, wenn wir unser Geld dafür einsetzen, um anderen zu helfen. Und das Schöne ist, wir als Gemeinde tun das auch. Und da möchte ich einfach mal auch Danke dafür sagen. Wir hatten einige Missionare und Vertreter aus Glaubenswerken hier, die auch hier gepredigt haben und ihre Arbeit vorgestellt haben. Und es ist schön zu sehen, dass ihr bereit seid, diese Arbeit dieser Menschen finanziell zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Das ist richtig, richtig gut. Und so soll das auch sein. Und ich möchte euch ermutigen, das weiter so zu machen. Und vielleicht nicht nur an speziellen Sonntagen, sondern auch sich das bewusst mal vorzunehmen, das regelmäßig zu tun. Wir als Gemeinde, auch als Gemeindeleitung, würden gern mehr unterstützen. Das haben wir auf dem Herzen. Dass wir gerne mehr Arbeit unterstützen wollen. Aber dafür sind wir als Freikirche ohne Kirchensteuern auch darauf angewiesen, dass ihr das mittragen wollt und mittragen könnt. Durch eure Beiträge, durch Spenden, auch regelmäßig. Das ist eine Möglichkeit. Und Paulus ist bei diesem Thema, wenn es ums Geld geht, auch super praktisch. Ich finde das ganz toll, wie er das beschreibt. In 2. Korinther 8, Abvers 11. Gebt so viel, wie es euren Möglichkeiten entspricht. Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, weil ihr anderen aus der Not helft. Es geht nur um einen gewissen Ausgleich. Also ich finde das ganz praktisch, wie Paulus das hier macht. Keine Überforderung, sondern etwas, was jeder umsetzen kann. Das sind zwei Punkte, die er hier in diesen Versen ausgedrückt hat. Das erste ist, gebt freiwillig. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, einen bereitwilligen Geber, einen, der das aus einem fröhlichen, bereitwilligen Herzen tut. Gebt freiwillig. Wenn du keine Freude daran hast zu geben und das nur als Pflicht empfindest, dass du es tun musst, dann lass es. Das sage ich ganz offen. Dann lass es. Aber lass dich vielleicht von Gott dahin verändern, dass du die Freude dahin entwickelst, das zu tun. Gott will das nicht, dass wir das aus falscher Pflicht oder mit Unfreude tun. Und das Zweite ist, gebt im Rahmen eurer Möglichkeiten. Gott will nicht, dass du selbst in Schieflage gerätst, weil du anderen hilfst. Auch das finde ich super praktisch und hilfreich. Was das dann genau bedeutet, jeder muss seine Balance finden. Jeder muss seine eigenen Entscheidungen in diesem Bereich finden. Das ist sehr subjektiv. Und leider ist das die Wirklichkeit, und das stelle ich auch mal so in den Raum, um für dich darüber nachzudenken. Leider ist es häufig die Wirklichkeit, viel zu häufig, dass die, die eigentlich nicht mehr geben könnten, zu viel geben. Und dass die, die eigentlich mehr geben könnten, zu wenig geben. Und auch darüber sollten wir nachdenken, wie ist es bei uns. Das musst du mit Gott ausmachen. Da werden wir euch keine Vorgaben machen. Das ist deine ganz persönliche Entscheidung, dass du über dein eigenes Leben nachdenkst. Aber das können wir eben auch, diese beiden Grundsätze, nicht nur auf Geld beziehen, sondern auf alle anderen Lebensbereiche auch. Ob es Zeit ist, freiwillig Zeit zu geben und im Rahmen deiner Möglichkeiten, ob es deine Gaben und Fähigkeiten sind, die du anderen zur Verfügung stellst. Es gibt so viele andere Bereiche, wo wir das übertragen können. Die meisten aus unserer Gemeinde wissen das, dass ich gerade aktuell mit meinem ältesten Sohn alleine zu Hause bin. Meine Frau ist seit 2 Wochen in Kur, ist noch ungefähr eine Woche weg. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie wird das sein mit meinem ältesten Sohn alleine. Meine Frau kocht sonst, wir haben da ein sehr traditionelles Rollenverständnis. Und ich hatte, oh nein, habe ich gedacht, grauenvoll, jetzt werden wir diese 3 Wochen nur von Pizza, Pommes und Döner leben. Das wäre natürlich furchtbar schrecklich. Jörg versteht sehr gut. Aber liebe Menschen haben uns vor dieser Misere bewahrt. Haben uns zum Essen eingeladen, haben Essen vorbeigebracht. Sodass wir doch ein paar Vitamine auch noch mit dazu bekommen haben. Und ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken, für die, die uns da auch unterstützt haben. Und genau das ist praktisch gelebte Nächstenliebe. Das geschah freiwillig. Wir haben bei keinem gebeten, hey, wir sind so arm. Das waren freiwillige Angebote. Und es war im Rahmen der Möglichkeiten, die jeder da auch hatte. Und es hat einen Unterschied gemacht. Einen Unterschied zum Guten. Nicht bei meinem Gewicht, das Essen war viel zu gut, aber darüber hinaus einfach etwas Positives. Genau darum geht es. Zu überlegen, wo kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten bei anderen einen Unterschied machen. Genau das wollte Paulus den Korinthern vermitteln. Er sagte ihnen, Jesus Christus war bereit, etwas für euch aufzugeben, damit ihr dadurch etwas gewinnt. Und genau deshalb dürfen wir uns dazu herausfordern lassen, selbst etwas für andere aufzugeben, damit diese dadurch etwas gewinnen. Das ist Nächstenliebe. Liebe, die bewegt, Liebe, die verändert. Und wenn wir das in unserem Leben umsetzen, wenn das die Wirklichkeit unseres Lebens wird, freiwillig und im Rahmen unserer Möglichkeiten, dann bin ich davon überzeugt, wird die Welt nicht so bleiben, wie sie ist. Dann wird die Welt Stück für Stück von Gottes Liebe verändert werden. Angefangen in unserem Umfeld. Und darüber hinaus, davon bin ich überzeugt. Dafür ist Jesus an Weihnachten Mensch geworden. Dafür hat Jesus alles aufgegeben. Am Ende sein eigenes Leben, damit du ein neues, ewiges Leben erhältst. Und du darfst diesem Vorbild von Jesus folgen. Und du darfst etwas von dieser Ewigkeit, die Jesus dir in dein Leben hineingeschenkt hat, von dieser Ewigkeit Gottes darfst du etwas an andere Menschen weitertragen. Jesus Christus wurde arm für dich, damit du durch seine Armut reich wirst. Und jetzt darfst du arm für andere Menschen werden, damit sie durch deine Armut auch reich werden dürfen. Amen.